Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder uns heruntergeladen haben oder uns über Spotify streamen oder ich weiß nicht wo hören. Ob es am Morgen ist oder am Abend, seien Sie alle gegrüßt. So, das war doch jetzt nett von mir, oder Franz?
Finde ich schon, ja.
Man kann ja nett zu den Hörern sein,
ist zumal. Ist so ein bisschen geschwollen, ne? Aber
ja, aber zumal ja immer mehr über Steady uns unterstützen. Und wenn Sie das auch tun möchten, so 1, 2 oder vielleicht sogar 5 Euro im Monat an uns ja sozusagen überweisen wollen, dann schauen Sie doch mal auf der Homepage vorbei, cruisetricks.de und dann nach Steady. Und da finden Sie alles, wie Sie uns unterstützen können.
Und vor allem so. Warum?
Bitte?
Da steht auch warum.
Ja, und auch warum, genau. Ja, warum denn nicht? So, unser Thema heute ist ein Thema, das jetzt ja doch schon auch mit Kreuzfahrt zu tun hat, auf jeden Fall. Aber nicht nur, denn das Thema ist Overtourism, was wir heute besprechen möchten. Overtourism, ein englisches Modewort, oder Franz?
Ja, es ist ein Modewort insofern, als das seit einiger Zeit sehr, sehr stark und immer mehr drüber gesprochen wird, auch bei Reisemessen. Ich habe es jetzt auf der ITB erlebt, da war das ein großes Thema. Also auch immer öfter bei Reisemessen, bei Konferenzen, zumindest eine Podiumsdiskussion auch zu dem Thema stattfindet. Also überall dort, wo es um Reisen geht, wird einfach in letzter Zeit auch darüber diskutiert, eigentlich schon länger, aber jetzt wirklich zunehmend, weil das Problem immer größer wird, darüber diskutiert, wie man, ja, das, was wir in Deutschland eigentlich schon lange Massentourismus nennen, eben der Massentourismus, der irgendwie irgendwann einfach zu viel wird und für die Destinationen zu einer echten Belastung wird. Das ist so das, was man ja dann einfach zwischen auch in Deutschland irgendwie als Overtourism bezeichnet.
Wenn man an Overtourism denkt, dann denkt man meistens an eine Stadt, nämlich an Venedig. Aber inzwischen ist ja nicht nur Venedig massiv davon betroffen, sondern viele andere Städte auch. Dubrovnik habe ich kürzlich eine Reportage im Fernsehen gesehen oder auch Barcelona. Und da gibt es ja noch viele andere Städte, ne?
Ja, klar. Also Tallinn, wenn wir ein bisschen bei den Kreuzfahrtzielen bleiben, Palma de Mallorca, ein klassisches Ziel, das von Touristen sich belastet fühlt. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es Overtourism dort ist. Es ist vielleicht zum Teil die Art des Tourismus am Ballermann, mit der Mallorca nicht mehr so richtig zurechtkommen will oder es einfach inzwischen nicht mehr lustig findet, was irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar ist, finde ich. Aber selbst Länder wie Island jammern so, oder jammern ist vielleicht das falsche Wort, selbst Island kämpft mit den Folgen von Massentourismus und von zu viel Tourismus. Und da, das könnte man, glaube ich, ziemlich weit fortsetzen. Es gibt ganz, ganz viele Städte, Regionen, Länder, die mit dem Thema auf die eine oder andere Weise sich zunehmend beschäftigen. Santorini, griechische Inseln, ne? Machu Picchu, ein ganz abgelegener Ort in den Anden, aber natürlich eine fantastische historische Stätte und deswegen ja eben auch von Touristen überlaufen. Und das gibt es an sehr, sehr vielen Stellen inzwischen.
Wir hier in Horb freuen uns ja über jeden Touristen, der zu uns kommt, was ja auch eine wirklich schöne Gegend ist hier rund um Horb, Nordschwarzwald. Wir freuen uns über jeden Touristen. Andere Städte vielleicht nicht ganz so sehr. Was ist denn das Problem, wenn da so viele Touristen kommen?
Naja, die Frage ist erstmal, warum kommen die vielen Touristen? Und da gibt es natürlich sehr viele Gründe. Ich meine, so eine Stadt wie Venedig ist einfach eine Legende. Für mich persönlich ist einer der schönsten Städte der Welt überhaupt. Da will man natürlich hin. Es gibt aber auch, also das, was Island vielleicht hat, so ein bisschen als Drehort von Game of Thrones, in Klammern, das ist auch einer der Gründe für die massive Zunahme von Touristen in Dubrovnik, einer der Gründe dort. Island, wie gesagt, Game of Thrones, die Fußball, was war das, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft? Bin kein so großer Fußballmensch.
Keine Ahnung.
Wo Island so weit gekommen ist und sich einfach in die Sympathien, in die Herzen der Menschen gespielt hat und danach einfach die Leute gesagt haben, in das Land will ich einfach mal hinreisen zu diesen faszinierenden Menschen. Und plötzlich gibt es da halt gewaltiges Wachstum, was dazu führt, dass die Hotelpreise hochgehen, dass die Preise insgesamt in den Städten hochgehen, die Gehälter der Leute vor Ort aber nicht steigen. Das führt dazu, dass lokale Geschäfte zumachen müssen, weil einfach der, weiß ich nicht, der Kurzwarenladen, die Bäckerei, die kleine Fleischerei im Stadtzentrum von Barcelona abgelöst wird von Made in China Touri-Kram, weil das so stark nachgefragt wird und weil eben die Einheimischen nicht mehr dorthin gehen, wo die vielen Touristen unterwegs sind, weil sie sich da nicht mehr wohlfühlen, die Geschäfte dort sterben. Du hast dann auch das Problem mit privater Wohnungsvermietung, also Airbnb und Co., wobei man das erstaunlicherweise oft überschätzt dann wieder. So viel ist das gar nicht. Also der größte Teil der Leute wohnt nach wie vor in Hotels. Aber eben auch die Zahl der Hotels, die gebaut werden, steigt immer weiter an, gerade in solchen Orten, wo es sich eben lohnt, vermeintlich. Das heißt, lokale Mieten steigen. Im Gegenzug dazu steigen aber die Gehälter vor Ort nicht nennenswert. Also an diesem Tourismus hat nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ihren Anteil. Für die anderen steigt vor allem die Miete, die Preise steigen, die Geschäfte verschwinden. Also das sind ganz, ganz unangenehme, ganz, ganz massive Auswirkungen für die Einheimischen. In manchen Städten so weit, dass in Venedig selbst, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau parat, weil die immer so ein bisschen schwierig zu kriegen sind und auch keiner so richtig genau die Zahlen kennt, aber in Venedig wohl nur noch ziemlich wenig Einheimische wirklich in Venedig wohnen. Der ganze Rest sind Hotels, Privatunterkünfte, auch verlassene Häuser, weil man es sich nicht mehr leisten kann, dort zu leben, auch weil die Geschäfte fehlen, wo man normal einkaufen könnte. Und das sind sehr, sehr, sehr große Probleme, die da entstehen. Zum einen werden natürlich die Menschen auf der Welt immer mehr. Man muss einfach realistisch sehen. Wenn ich mich zurückerinnere, in meiner Schulzeit haben wir, glaube ich, darüber gesprochen,
dass 4 Milliarden.
Das war so für die Zukunft das Horrorszenario, hieß es. Wir werden mal 4 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Ich glaube, sind wir bei 7 inzwischen oder so.
Also zu meiner Kindheit waren es 4 Milliarden, ja. Und man sagte, das wird sich verdoppeln. Und das ist ja auf dem besten Weg dorthin.
Und von diesen vielen Menschen geht es sehr, sehr vielen Menschen auch immer besser. Also gerade so riesige aufstrebende Länder wie China, aber auch ja, in vielen anderen Ländern haben immer mehr Leute immer mehr Geld, können sich Reisen leisten, wollen natürlich auch reisen, wollen die Welt entdecken. Und dadurch werden die Touristenzahlen immer größer und immer größer. Aber bleiben wir bei Venedig. Venedig wird deswegen nicht größer. Ob nach Venedig 30 Millionen oder hoffentlich nicht bald mal 40 oder 50 Millionen hinwollen, Venedig bleibt in seiner Größe gleich und muss damit irgendwie klarkommen mit dieser unglaublichen Masse an Menschen, die dahin wollen. Also im Moment sind es irgendwo zwischen 25 und 35 Millionen Besucher, die Venedig jedes Jahr hat. So ganz genau weiß man das nicht, weil man es auch nicht so richtig zählen kann, aber irgendwo in der Dimension ist das. Und die Städte, die Inseln, die Orte, die Regionen wissen auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen, weil auf der anderen Seite die Wirtschaft sich zunehmend von diesem Tourismus entweder abhängig gemacht hat oder schon immer abhängig war, weil es die einzige Einnahmequelle, nennenswerte Einnahmequelle in manchen strukturschwachen Regionen auch ist. Und jetzt in so einer, bleiben wir immer wieder bei Venedig, weil es ist ein so extremes Beispiel, dass man da ganz viel sehr gut beschreiben kann dran. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich keine lokalen Geschäfte mehr habe, die Mieten so unendlich teuer sind, dass da keiner mehr wohnen kann und deswegen auch niemand mehr wohnt, ist es auch sehr schwierig, das wieder zurückzudrehen und zu sagen, was Venedig jetzt wirklich macht. Sie verlangen Eintritt im Sommer, also Tagestouristen, die nach Venedig kommen. In vielen Städten ist es ja längst üblich, diese Kurtaxe oder Hotelsteuer, die gibt es ja auf der ganzen Welt, in ganz, ganz vielen Orten schon. Also auch bei Hotels wird in Venedig schon länger von den Touristen Geld genommen pro Übernachtung. Für Tagestouristen, die einfach nur für einen Tag mal schnell reinkommen, in Klammern, da gehören natürlich auch die Kreuzfahrttouristen dazu, aber auch ganz viele Rucksacktouristen, die vom Festland rüberkommen, die mit dem Zug, die mit dem Bus fahren, einfach nur einen Tag vorbeischauen oder mit dem Auto.
Oder wie ich, der auf dem Campingplatz gegenüber sozusagen schläft und dann mit dem Schiff mal eben rüberfährt.
Mit der Fähre rüber. Genau. Davon, von diesen Leuten nimmt Venedig jetzt, ich glaube im Mai fangen sie an. Ich muss gerade mal gucken, ich weiß nicht mehr auswendig, ich glaube ab Mai.
Ich glaube so 6-7 Euro,
oder? Wollen sie, ich glaube, sie fangen dieses Jahr mit 3 Euro an. Lass mich mal schnell, ich hoffe, ich habe es jetzt hier. Die 6 Euro gelten ab 2020, sehe ich jetzt gerade.
Okay.
Ab 6 Euro in der Hochsaison, vielleicht sogar 8 Euro oder in der Stufe Schwarz, der allerhöchsten Andrangphase 10 Euro pro Tag. Weißt du, ich finde es jetzt hier.
Ja, aber hilft es, wenn man solche
Preise nimmt? Naja, das Preise ist die Frage. Nimmt?
Oder will man damit einfach Geld verdienen?
Also Venedig sagt, sie werden das Geld nehmen, um die Schäden, die durch die Touristen entstehen, zu beseitigen, sich um die Müllentsorgung zu kümmern und so weiter. Also das Geld quasi zu investieren, um das wegzumachen, was direkte Schäden entstehen. Ich wage zu bezweifeln, ob das überhaupt reicht, auch wenn man da natürlich bei den Besucherzahlen über sehr, sehr viel Geld spricht. Aber gleichzeitig entstehen einfach auch sehr, sehr hohe Schäden. Wenn man jetzt gerade in Venedig vielleicht auch mal berücksichtigt, dass natürlich alte Bausubstanz möglicherweise beschädigt wird, die man renovieren muss. Solche Renovierungen sind extrem teuer. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob da Venedig überhaupt Geld verdienen wird damit. Ich glaube, das ist wirklich so, wie Sie sagen, einfach nur ein Ausgleich für das, was da ohnehin kaputt geht. Das, was vielleicht eher der Effekt ist, dass, nein, ich glaube noch nicht mal, dass deswegen weniger Leute kommen, weil wenn ich nach Venedig will, dann zahle ich auch 10 Euro für einen Tag oder 8 Euro oder 6 Euro. Das hält mich, glaube ich, nicht wirklich davon ab, dahin zu kommen. Es hält vielleicht den einen oder anderen Rucksacktouristen ab, nochmal den zweiten Tag rüber zu fahren. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, dass sich dadurch die Zahl der Menschen deutlich reduziert. Es nimmt vielleicht so ein bisschen den Druck aus der Stadt raus. Wenn die Stadt geschickt mit dem Geld umgeht, schafft es vielleicht sogar für Einheimische Mieten zu subventionieren. Davon ist nicht die Rede. Ne? Also das hat der Bürgermeister nicht gesagt. Das ist jetzt was ich hier ins Spiel bringe. Könnte man natürlich auch über solche Maßnahmen nachdenken, lokale kleine Geschäfte zu fördern, die normalerweise nicht mehr wirtschaftlich betreibbar sind in so einem Umfeld, wenn man denen, weiß ich nicht, den Raum mietfrei zur Verfügung stellt, dass sie ihr Geschäft weiter betreiben. Also das wären lauter so Denkmodelle, die man vielleicht ausprobieren könnte in solchen Städten. Insofern ist das natürlich eine Variante, die man spielen kann, die man ausprobieren kann. Es gibt andere Städte, die es anders ausprobieren. Also Rom zum Beispiel sagt, wir lassen keine großen Touristenbusse mehr ins historische Stadtzentrum. In diesem Jahr soll das anfangen. Scheint aber nur halb durchdacht zu sein, weil die Idee ursprünglich war, wir lassen die Busse irgendwo an großen Parkplätzen außerhalb des Stadtzentrums stehen und die Leute sollen mit öffentlichem Nahverkehr weiterfahren. Das Dumme ist nur, diesen öffentlichen Nahverkehr gibt es an diesen Stellen nicht oder kaum. Also schwierig, ja. Amsterdam hat Steuern für Tagestouristen eingeführt, so Venedig ja auch. Dort kostet es 8 Euro.
Aber ich nochmal auf Rom zurückkomme. Gerade ja, Rom ist ja beliebt bei Kreuzfahrten. Da tut man in Civita Vecchia anlanden und fährt dann mit dem Bus meistens dorthin. Das Bus heißt, die ganzen Reedereien hätten dann tatsächlich ein Problem mit diesen Tagesausflügen.
Ja, also ich kenne die genauen Regeln und solche Regeln in Italien sind immer kompliziert und umfangreich. Ich gehe davon aus, dass die Busse dann halt irgendwie eine sehr hohe Gebühr dafür oder eine gewisse Gebühr zahlen, dass sie doch reinfahren dürfen. Wie man das genau löst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sagt, Amsterdam hat ja auch sowas wie Venedig jetzt eingeführt ab 2019, 8 Euro pro Tag, was schon dazu geführt hat, dass die eine oder andere Reederei Amsterdam nicht mehr anfährt. Das heißt, die fahren mit den Schiffen dann nicht mehr nach Amsterdam rein und legen am Kreuzfahrtterminal mitten in der Stadt an, sondern die bleiben dann draußen in Imoiden und fahren ihre Kunden mit dem Bus nach Amsterdam rein, was natürlich für die Reederei durchaus, außer dass sie die 8 Euro pro Passagier sparen, auch den netten Nebeneffekt hat, dass viel mehr Passagiere mutmaßlich Landausflüge buchen, weil sie von Imoiden ja schwer selber wegkommen. Da fährt, glaube ich, ein Zug, kann man schon machen, aber bequemer ist es, wäre es natürlich, wenn man direkt in Amsterdam anlegt. Einige Reedereien machen das inzwischen nicht mehr. Also insofern kann es natürlich schon einen gewissen Effekt haben, solche Maßnahmen, hängt halt sehr, sehr stark von dem jeweiligen Ort, von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Wenn du Machu Picchu jetzt in Peru nimmst, hoch in den Anden, dort kommt man nicht einfach mal schnell so hin. Ne? Das heißt, du tust dich dort leichter, Zugangskontrollen zu machen. Anders gesagt, zu Machu Picchu darfst du inzwischen nur noch mit einem Ticket und einem lizenzierten Guide. Darüber kann man das sehr, sehr gut steuern und regeln. Die Frage ist nur, wie stark will ich es regeln? Nehmen wir Dubrovnik, ist ein ganz gutes Beispiel, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren dieses Problem schon haben, die auch als Weltkulturerbe der UNESCO immer wieder mit der UNESCO schon in der Diskussion sind, weil die UNESCO sagt, wir entziehen euch den Status, wenn ihr nicht aufhört, eure Stadt zu ruinieren mit viel zu vielen Touristen in der Stadt. Dort, Dubrovnik ist wirklich Kreuzfahrttourismus ein nicht unerhebliches Problem. Das heißt, Dubrovnik hat seit Jahren immer wieder versucht, die Zahl der Schiffe zu reduzieren oder gesagt, sie wollen es reduzieren. Wenn es dann aber dazu kommt, es wirklich durchzusetzen, spielt Geld halt eine ganz wesentliche Rolle, weil natürlich jedes große Kreuzfahrtschiff im deutlich sechsstelligen Bereich an einem Tag, deutlich sechsstelligen Bereich in Euro Umsatz für die Gemeinde, für die Kommune, für die Region, für die Stadt bringt. Und wenn ich sage, ich lasse keine 3 oder 4 großen Kreuzfahrtschiffe mehr zu, sondern wie es jetzt für 2019, wenn ich das verstanden habe, wirklich durchgesetzt werden soll, nur noch 2 mit maximal gemeinsam 5000 Passagieren an einem Tag, dann ist das finanziell natürlich ein erheblicher Einschnitt, eine ganz erhebliche Einbuße, die man verkraften können muss oder die man anderweitig irgendwie ausgleichen können muss als Gemeinde, als Kommune. Und das kann vielleicht die eine oder andere Gemeinde schaffen. Andere sind möglicherweise so abhängig davon, dass sie das nicht hinkriegen.
25% der kroatischen Volkswirtschaft sind ja Einnahmen aus dem Tourismusbereich. Also nicht nur von den Schiffen, sondern insgesamt von Tourismus. Insofern ist der Tourismus für Kroatien wahnsinnig wichtig. Du hast schon gesagt, Schiffe reduzieren kann man natürlich machen, aber so wie du gesagt hast, dann fehlt halt einfach das Geld. Und wäre das dann nicht sinnvoller zu sagen, okay, es können schon noch 3, 4 Schiffe da sein, aber wir müssen halt gucken, dass wir das Geld, was wir da einnehmen, sinnvoll investieren. Ähnlich wie das Venedig vorhat, weil zum Beispiel Kroatien, das weiß ich, massiv Umweltprobleme hat. Das heißt, mit ungeklärten Toiletten und was es da sonst alles gibt. Sollte man da nicht da rein investieren?
Naja, klar sollte man. Dubrovnik ist ein spezielles Problem. Dubrovnik, die, wer da schon mal war, weiß, dass die Altstadt hat halt eine Stadtmauer und die ist relativ klein. Das heißt, dort passen schlicht und einfach nicht so viele Menschen rein. Also die UNESCO hat gesagt, 5000 sind, ich glaube, die UNESCO hat diese Zahl 5000 ins Spiel gebracht, auf die Dubrovnik sich jetzt auch begrenzen will. 8000 gelten als maximal irgendwie erträglich, aber es waren halt auch schon an manchen Tagen im Juli einfach mal 10.000 Leute da drin. Und da stehst du wirklich nur noch. Da kommst du keinen Millimeter mehr voran in keine Richtung. Und das ist dann einfach, gut, das ist vielleicht was sich irgendwann dann von selber löst, weil jeder, der das mal erlebt hat, geht da nie wieder hin und macht woanders Urlaub. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, die Leute durch schlechtes Erlebnis so abzuschrecken, dass sie finden, dass die Stadt so schrecklich ist, dass sie nie wieder hingehen wollen. So sollte man das, glaube ich, auch nicht lösen, das Ganze. Also es ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Frage, an welchem Ort wie viele Leute zu verkraften sind. Santorin zum Beispiel ist ja auch eine dieser Inseln, die so völlig überlaufen sind, leider an manchen Tagen im Sommer. Die haben jetzt auch eine Begrenzung auf 8000 Kreuzfahrtpassagiere pro Tag beschlossen. Dort ist auch Kreuzfahrt ein wesentliches Problem. Also es ist natürlich auch eine individuelle Entscheidung an jedem Ort. Es gibt keine Pauschallösung, die man jedem empfehlen kann. Aber es gibt natürlich auch für andere Orte, die jetzt noch nicht so überlaufen sind, weil du vorhin Horb gesagt hast. Die Stadt Horb sollte sich vielleicht sehr genau überlegen, wenn, ich weiß nicht, George Clooney kommt und sagt, ich möchte meinen nächsten Kinokassenschlager in Horb drehen, müsste der Bürgermeister, im ersten Moment wird er in die Luft springen und jubeln und sagen, juhu, ich darf George Clooney kennenlernen und der dreht bei mir auch noch ein halbes Jahr. Im zweiten Schritt sollte er ganz dringend drüber nachdenken, was bedeutet das für Horb im Anschluss? Wenn all die 37 Millionen Menschen, die später diesen Film anschauen werden, oder wie viele Millionen es auch immer sein werden, plötzlich finden, dass Horb einer der attraktivsten Urlaubsorte der Welt ist und unbedingt nach Horb, wo ist der nächste Flughafen? Nach Stuttgart?
Stuttgart, ja.
Da kriegt dann vielleicht der Stuttgarter Flughafen noch ein Kapazitätsproblem. Die Leute alle nach Stuttgart fliegen und wie die Verrückten nach Horb fahren, nur um, ich weiß nicht, irgendeinen Acker in Horb anzuschauen, wo George Clooney mal Kopfstand gemacht hat.
Wir haben nicht nur irgendeinen Acker hier.
Bin jetzt so ein bisschen gemein und despektierlich. Du verstehst mich offensichtlich richtig. Ja. Also so wie die Kraterlandschaft auf Island, wo Game of Thrones gedreht wurde. Das ist einfach... Ja, natürlich ist es eine sehr faszinierende Vulkankraterlandschaft, aber es ist eine schroffe Wüste. Und da pilgern die Leute jetzt hin, weil halt Game of Thrones da gedreht wurde teilweise. Und insofern sollten, glaube ich, schon Gemeinden sehr genau darüber nachdenken, ob sie solche Projekte überhaupt annehmen, ob sie solche Dreharbeiten zum Beispiel bei sich zulassen. Also zumindest vorher genau überlegen, komme ich eigentlich irgendwie klar damit, wenn sowas passiert und wie viele Touristen verkrafte ich, sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten. Ja. Und möglicherweise dann auch zu dem Schluss kommen, nee, wir lassen das lieber, wir wollen die Leute gar nicht, wir bleiben lieber unser friedliches, kleines, ruhiges Horb, wo es eigentlich gar nicht so schlecht ist gerade und lassen uns nicht von der Gier nach dem Geld einfangen. Das ist ja so ein komisches Phänomen im Tourismus, dass sich sehr viel auf Hotspots fokussiert. Das ist die Süddeutsche Zeitung, hat da mal einen ganz spannenden Beitrag gebracht und hat das Selfie-Tourismus genannt. Also es gibt inzwischen viele Umfragen, die zeigen, dass Leute ihre Urlaubsentscheidung auch danach treffen, wo sie die schönsten Selfies, beziehungsweise die Selfies machen können, mit denen sie ihre Freunde und Bekannte am meisten beeindrucken können. Und klar, ich kann nach Venedig fahren. Ja, dann habe ich Venedig-Hintergrund bei meinem Selfie, Markusplatz, was auch immer. Das kennt jeder, also erkennt jeder. Wenn ich das bei Instagram poste, habe ich sofort einen Haufen Leute,
interessiert niemand.
Oh, du warst in Venedig, oh, wie toll. Fahre ich nach Genua, was eine fantastische, wunderschöne Stadt ist. Richtig tolle Altstadt. Herrliches Essen. Na, es erkennt ja schon keiner, weil die Leute sind nicht getrimmt auf Genua. Die erkennen nicht irgendwelche markanten Orte in Genua. Egal, ob es dort, genauso schön wie Venedig, kann nichts auf der Welt, glaube ich, sein. Aber Genua ist für mich eine wunderschöne Stadt, eine ganz, ganz tolle Stadt. Auch was das Essen angeht, was die Kultur angeht, was die Menschen dort angeht. Es hat einen schönen Hafen. Also es ist ganz, ganz viel, was diese Stadt bieten kann. Aber keiner will dahin. Oder keiner ist übertrieben. Aber Genua ist keine Stadt, die sehr viel mit Tourismus zu tun hat. Obwohl sie eine tolle Lage hat, eine wunderschöne Stadt und so weiter. Also es fokussiert sich auch sehr, sehr viel Tourismus. Und das ist ein neues Phänomen. Das ist vielleicht was es vor 20, 30 Jahren, wie wir angefangen haben, Urlaub zu machen, noch nicht gab oder noch nicht so stark gab. Also den schiefen Turm von Pisa, den wollte schon immer jeder mal sehen. Aber dieses Extrem dann auch, Barcelona als hippe Innenstadt, in die plötzlich jeder hinfahren muss. In New York, dass jeder auf den Times Square rennen muss, also noch extremer als früher. Ich finde den Times Square ja nicht besonders toll, aber wenn du dich dort fotografierst vor diesen Werbedisplays, dann erkennt jeder deiner Freunde auf Instagram, wo du gerade bist. Du musst noch nicht mal mehr einen Kommentar dazu schreiben. Alle sind sofort neidisch, weil du in New York bist. Und das ist so ein Effekt, der, glaube ich, ganz schwierig ist, weil sich sehr, sehr viel kumuliert auf einzelne Stellen. Diese einzelnen Stellen gehen kaputt, die gehen zugrunde dran nach und nach, oder zumindest leiden die Orte sehr stark drunter. Und andere Orte, die, wie du
das sagst, lohnt sich wirklich.
Durchaus vielleicht den einen oder anderen Touristen noch vertragen könnten. Keine Ahnung, ob sich jetzt Horb wirklich lohnt, hinzufahren. Aber es gibt ganz viele Kleinode, ganz schöne versteckte Orte, die eben nicht in dieser A-Reihe der To-Do-Liste, die man in seinem Leben einmal abgehakt haben will, stehen und trotzdem wunderschöne Orte sind. Also Spanien, Barcelona, warum nicht mal nach Bilbao fahren? Bilbao ist eine wunderbare Stadt, kulturell sensationell, was Kunst angeht. Auch als Stadt als solches sehr schön. Aber wer will nach Bilbao? Jeder will nach Barcelona. Da ist vielleicht auch so ein Ansatz, den man gehen könnte, zu versuchen, die Touristenströme besser zu verteilen, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, die Menschen auch dorthin zu bekommen, wo sie sonst jetzt vielleicht so nach ihren Checklisten.
Ja. Wobei, also Horb ist tatsächlich wirklich schön. Nee, also sehr, sehr Beispiel, wir haben einen Biergarten, der mal zum schönsten Biergarten Deutschlands gewählt worden ist und in München ausgezeichnet worden ist. Der schönste Biergarten in Deutschland war vor ein paar Jahren, also 3, 4, 5 Jahre war es jetzt inzwischen her. War es der schönste Biergarten in Deutschland, weil der liegt oben am Rand des Tals und du hast einen herrlichen Ausblick auf das Tal und da gibt's leckere Hähnchen und tolle Sache. Das Stadtbild von Horb ist wunderschön.
Klingt gut, aber warum pilgern die Leute dort jetzt nicht hin? Ist der Biergarten nicht Instagrammable? Oder
keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er ist Instagrammable, aber es kommen ja viele zu diesem Biergarten, aber wir sind jetzt nicht komplett überlaufen. Wir haben schon Touristen, das ist nicht so. Wir haben zum Beispiel auch in der Nähe von Horb haben wir das Wasserschloss von Glatt, wo es ein wunderbares Café gibt mit richtig alten Sesseln und kostümierten Figuren. Also wirklich ganz, ganz toll. Und leckerem Kuchen und das Ganze auch noch günstig.
Also lieber Tourismusverband, ja. Horb am Neckar, Sponsorengelder, ja, genau, bitte überweisen. An mich.
Nein, aber es war ja so, dass wir. Nein,
aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage bei dem Thema Overtourism. Ist, warum sind die Leute so dermaßen versessen drauf, dasselbe zu machen wie alle anderen auch? Also gleichzeitig will ja jeder unglaublich individuell reisen, deswegen ist ja Airbnb so beliebt. Du willst unbedingt etwas Authentisches erleben, du willst mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen, du willst was ganz Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Individuelles erleben, bloß keinen Massentourismus, und dann rennen sie alle in dieselbe Stadt und treffen sich dort. Ja. Und dann haben sie irgendwie so gemeinsam 1 Million Leute machen individuellen Urlaub. Das ist so eine Sache, die wirklich schwer nachvollziehbar ist, aber die einfach stattfindet.
Ja. Also wenn ich in Urlaub fahre, ich habe das ja schon öfter erzählt, fahre ich gerne in die Bretagne nach Saint-Malo. Saint-Malo ist eigentlich eine Stadt, auch mit einer Mauer drumherum, die auch als Filmkulisse hätte dienen können für Game of Thrones. Wundert mich jetzt im Nachhinein, warum sie das eigentlich nicht genommen haben. Aber Gott sei Dank, weil diese Stadt ist tatsächlich auch schon gut von Touristen besucht. Aber es geht noch und vor allem, du kannst ein paar Kilometer wegfahren, dann hast du deine Ruhe. Aber in der Nähe gibt's ja auch den Mont Saint-Michel. Und der Mont Saint-Michel ist, glaube ich, das am zweithäufigsten besuchte Denkmal in Frankreich nach dem Eiffelturm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den
Eiffelturm, ja, kenne ich.
Den Eiffelturm schon, aber den Mont Saint-Michel kennt vielleicht nicht jeder. Der Mont Saint-Michel ist so ein Kloster, das auf so eine Felseninsel gebaut worden ist. Und es sieht wirklich traumhaft aus, vor allem wenn man nicht drin sitzt, sondern so drumherum fährt und um diese Bucht, das sieht wirklich traumhaft aus und Sonnenuntergänge und so, wunderschön. Und wenn dann die Flut kommt und das wieder zur Insel wird, ganz toll. Aber auch da hat man das Problem, das Overtourism. Man hat das versucht zu lösen, also man hat jetzt einen neuen Steg dorthin gebaut und man fährt jetzt nicht mehr mit dem Auto bis direkt ran, sondern parkt eben außerhalb und muss dann mit einem Bus hinfahren, der da hin und her pendelt zwischen den Parkplätzen. Aber es sind natürlich wahnsinnig viele Leute. Das ist unfassbar, wie viele da jeden Tag hingehen. Aber da versucht man das auch zu bekämpfen, beziehungsweise da einfach neue Wege zu gehen, um dieses Denkmal auch in gewisser Weise zu schützen. Ne?
Also die Schwierigkeit bei dieser ganzen Diskussion ist halt immer, wie können wir in Zukunft es regeln, wenn noch mehr Menschen kommen? Also wir haben jetzt viele Städte, viele Orte, viele, viele Sehenswürdigkeiten, die an ihrer Grenze sind, gefühlt oder faktisch. Und wenn das jetzt nochmal 20, 30, 50, 80, 100% mehr werden über die nächsten 10, 20 Jahre, wie kriegen wir das dann in den Griff? Und dafür sehe ich im Moment einfach noch keine richtigen Lösungsansätze, weil natürlich in der Marktwirtschaft regelt man viele Dinge über den Preis, was aber eine sehr, sehr unfaire Angelegenheit eigentlich ist, weil natürlich ja jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte zu reisen und Reisen auch eine Möglichkeit, glaube ich, ist, Vorurteile abzubauen, fremde Kulturen kennenzulernen, also auch gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch, wer viel reist, wird weniger wahrscheinlich rechtsextreme Parteien wählen, einfach weil er weltoffen ist, weil er einen weiteren Horizont hat, viel mehr versteht, wie Fremdes tickt und funktioniert. Und insofern, glaube ich, ist Reisen auch was Gesellschaftspolitisches sehr, sehr Wichtiges. Und sollte deswegen nicht am Preis, an den Kosten scheitern. Aber meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es genau darauf rauslaufen wird, dass letztendlich sich Reisen in Zukunft nur noch Leute leisten können, die sich eben leisten können.
Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Das wird ja irgendwie wahrscheinlich nicht besser werden, denn die Bevölkerungszahlen wachsen ja weiter. Und auch Länder, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wie China.
Wie China, wie Indien.
Indien,
Südamerika,
glaube ich, so ein bisschen, ganz wichtig.
Es wird nicht besser werden. Reisen. Und das sind natürlich riesengroße Zahlen an Menschen, die einfach mehr reisen möchten.
Das heißt, das wird nicht besser in den nächsten Jahren. Das heißt, wir gucken eher pessimistisch in die Zukunft.
Was das Thema angeht, bin ich so ein bisschen pessimistisch. Einfach, weil ich keine richtige Lösungsidee habe und auch niemanden sehe, der da wirklich gute Ansätze hat. Ich glaube, das ist nur was ich lösen ließe durch Koordination auf mindestens Länder, wenn nicht Kontinentebene. Und selbstverständlich stehen Touristendestinationen in Konkurrenz zueinander. Wenn ich mir die Reisemesse ITB in Berlin anschaue, wo ich im März war, diese Messe findet vor allem deswegen statt, weil diese ganzen Reisedestinationen natürlich untereinander um Touristen konkurrieren, nach wie vor. Jeder möchte natürlich nicht sagen, komm Tourist, bleib weg, geh zu den anderen, sondern er möchte natürlich das Geld verdienen. Und da ist so dieser Konflikt. Und sich dann zusammensetzen und zu sagen, wir diskutieren jetzt einfach mal, wer wie viele Touristen kriegt und irgendwer verzichtet auf irgendwas, das wird wahrscheinlich so koordiniert nicht stattfinden können.
Tja, und mit diesem niederschmetternden Fazit beenden wir diese Sendung. wir werden sehen. Wir werden sicher irgendwann mal wieder auf das Thema zurückkommen und dann mal beleuchten, ob sich tatsächlich das in diese Richtung entwickelt hat. Und das Ganze dann natürlich auch, ja, darf man auch nicht vergessen, auch eine Umweltbelastung. Denn Reisen belastet nun mal die Umwelt, egal ob mit dem Flugzeug, Thema, ja, mit dem Schiff oder mit dem Auto, das ist völlig egal.
Problem, ja, das ist entscheidend.
Genau.
Vielleicht noch ein Satz, weil ich glaube, der eine oder andere würde sagen, sie haben über Kreuzfahrt eigentlich fast gar nicht gesprochen. Kreuzfahrt ist doch das große Overtourism-Problem. Da möchte ich einfach nur einen kurzen Satz sagen, nein, ist es nicht. Mit seltenen Ausnahmen. Venedig zum Beispiel ist ein schlechtes Beispiel. In Venedig sind nur 6% der Touristen Kreuzfahrttouristen. Das große Overtourism-Problem kommt nicht von der Kreuzfahrt. Aber ich habe dazu einen relativ ausführlichen Beitrag online auch geschrieben. geschrieben, den werde ich auch in den Shownotes mit verlinken, zum Thema Tourist Go Home, wenn Städte nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. Da habe ich das relativ gut ausgeführt, warum Kreuzfahrt ein Teil, aber bei weitem nicht der größte Teil des Problems von Overtourism ist.
Gut, alles klar. Franz, ich danke dir und wir zeichnen gerade an einem Freitagabend auf. Schönes Wochenende, Franz.
Ja, dir auch.
Bis demnächst. Danke, tschüss. Ciao.